Arthur Schnitzler, der Empfindsame, eine Burleske. Die jungen Leute waren heute sehr traurig. Sie dachten an den armen Fritz Platen, der so oft daneben ihnen gesessen war, plaudernd, lächelnd, Kaffee trinkend, Zigaretten rauchend. Eines Abends vor 8 Tagen war er nicht gekommen, sondern war zu Hause geblieben, hatte sich vor seinen Schreibtisch gesetzt und sich eine Kugel durch den Kopf geschossen. Niemand wusste, warum. Fritz Platen war ein lieber, junger Mensch gewesen, bildhübsch, ziemlich wohlhabend und ein bisschen empfindsam. Und sie sprachen darüber, wie dumm oder wenigstens wie unbegreiflich das von so einem netten, hübschen, wohlhabenden und empfindsamen jungen Menschen sei, eines Tages plötzlich nicht ins Kaffeehaus zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben und sich totzuschießen. »Zu empfindsam«, sagte plötzlich einer von den jungen Leuten, und das war Albert Rode, der beste Freund des Toten, der einzige, der sogar Trauer für ihn trug. »Wieso?«, fragten die 2 anderen, Hugo Friedel und der kleine Willner. »An seiner Empfindsamkeit ist er gestorben, und ich will euch zum Beweis dafür einen merkwürdigen Brief vorlesen. Ist also doch einer da gewesen?« Rode schüttelte den Kopf. »Keiner von ihm, ihr wisst es ja. Aber ich habe heute seine Papiere geordnet und da habe ich einen gefunden, der am Tage seines Selbstmordes an ihn gelangt ist, und der löst das Rätsel.« Die beiden anderen waren höchst erstaunt. »Von wem ist dieser Brief?«, fragten sie. »Ich kann den Namen der Schreiberin nicht nennen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie bald eine sehr berühmte Person sein.« »Woher ist der Brief?«, fragten die anderen. »Auch das muss ich verschweigen, denn das würde leicht auf die Spur führen.« »So lies«, riefen die anderen. Albert Rode zog seine Brieftasche hervor und entnahm ihr einen mehrfach zusammengelegten Brief. Während er ihn entfaltete, versuchten die anderen, jedoch vergeblich, die Unterschrift zu entziffern. Albert Rode schüttelte den Kopf und reichte ihnen den Brief hin. Er wies auf die letzte Seite, statt der Unterschrift eine Stelle, wo das Papier abgeschabt und grau aussah. Er hatte den Namen ausradiert. »Übrigens ist das nebensächlich«, sagte der kleine Willner, der sehr diskret war. »Gewiss«, erwiderte Albert Rode, »nun, hört.« Und er nahm den Brief in die Hand und begann langsam zu lesen: »Mein lieber, lieber Fritz.« Albert Rode unterbrach sich. Seine Stimme hatte gezittert. Er biss sich auf die Lippen. Die anderen sahen vor sich hin und waren etwas verlegen. Albert Rode fasste sich, schüttelte den Kopf und fuhr sich mit den Fingern der linken Hand zwischen Kragen und Hals einige Male hin und her. Dann las er weiter: »Wenn du diesen Brief erhältst, bin ich fort. Weit fort. Vielleicht für immer. Ich habe dir es nicht sagen wollen. Es hätte dir wehgetan und mir auch. Lieber sage ich dir so Adieu und habe als letzte Erinnerung von dir dein liebes, lächelndes Gesicht und deine Worte: Also morgen Abend, mein Schatz. Du hättest ja geweint und ich hätte mit dir weinen müssen und das wäre nicht schön gewesen. Drum ist es besser so. Ich habe dich auch sehr lieb, so wie ich dich jetzt vor mir sehe, wenn ich die Augen schließe. Es ist gerade 1 Stunde, dass ich dich verlassen habe. Nicht wahr? Du liegst noch auf deinem Divan und träumst davon, wie glücklich wir vor 1 Stunde gewesen sind. Und auch ich bin allein in meinem Zimmer. Habe mir's bequem gemacht.« Eine Reisetasche steht neben dem Bett und im Vorzimmer rumort Mama: »Packt noch, denn morgen früh, Fritz, lange bevor der Brief da in deinen Händen sein darf, morgen früh reisen wir ab. Mama und ich. Und in 8 Tagen stehe ich das erste Mal auf der Bühne. Ja, Fritz, ich hab ein Engagement. Und dir danke ich es, dir gerade, der mich vielleicht niemals von seiner Seite gelassen hätte. Deine Liebe, die mir mehr gewesen ist, als du ahntest, und weniger, als du wolltest. Es ist meine Pflicht, dir diese dunklen Worte zu erklären, ich fühle es wohl. Ich glaube, dass ich sogar ein bisschen Verzeihung brauche, denn es ist möglich, dass du mir böse sein wirst. Erinnerst du dich des Abends, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind? Aber was frage ich dich? Wie oft haben wir von diesem Abend miteinander gesprochen? Erst heute hast du mir ja wieder gesagt, dass du es nicht fassen könntest, wie du dich kaum eine Stunde nach dem ersten Lächeln, mit dem du die Unbekannte auf der Straße begrüßtest, in ihren Armen und in den Armen eines unschuldigen Mädchens fandest. Dieses Staunen, in dem wohl auch ein bisschen Stolz gewesen ist, nicht wahr, du lieber Fritz, wird nun bald ein Ende haben. Denn was dir damals geglückt ist, hätte vielleicht auch anderen an diesem Abend glücken können. Dein Stolz darf nur sein, dass ich dir treu geblieben bin, denn das habe ich an jenem Abend nicht vorhergesehen. Weißt du noch, wie ich am Café Imperial vorüberging, vor dem Tisch, wo du so ganz allein da saßest, mit den vielen Zeitungen auf dem Sessel neben dir, die du gar nicht anschautest? Du hast in die Luft gestarrt und anfangs sahst du mich auch so an, als wenn ich Luft wäre, bis du merktest, dass auch ich dich ansah und da hast du gelächelt. Und bist aufgestanden und bist eine Weile hinter mir gegangen in respektvoller Entfernung, bis die Entfernung und, ach Gott, auch der Respekt immer geringer wurden und dann kamst du näher zu mir und näher. Am Gitter des Stadtparkes hörte ich schon, wie du leise vor dich hinpfiffst, um dir Mut zu machen. Und dann sprachst du mich an. Erlauben Sie, mein Fräulein, dass ich mich Ihrem einsamen Spaziergange und so weiter. Es war nicht sehr klug, aber es hätte noch dümmer sein dürfen, denn ich hatte dich mit Sehnsucht erwartet, dich. Gerade dich? Ja, dich. Denn du bist ja der Richtige gewesen. An diesem Abend, mein lieber Fritz, bin ich von meinem Arzt gekommen. Von meinem 24., glaube ich. Von dem einen zum anderen war ich gelaufen, ruhelos, mit der Zeit fast hoffnungslos, denn ich wollte meine schöne, meine wunderschöne Stimme wiederhaben, die ich mit 16 gehabt hatte, und keiner konnte sie mir wiedergeben. Ja, mein Fräulein, Ihnen fehlt eigentlich gar nichts, sagten sie alle. Aber behandelt haben sie mich alle. Du ahnst nicht, was ich ausgestanden habe. Ich bin gepinselt, elektrisiert, geätzt, massiert worden. Massiert am ganzen Körper wegen zweier kleiner Stimmbänder, die nicht ordentlich schließen wollten. Man hat mich höflich, man hat mich grob, man hat mich beinahe zärtlich behandelt. Dass ich wieder meine Stimme bekommen würde, hat mir jeder versichert, aber, und das sagten sie alle, nachdem sie mich wochenlang behandelt hatten, sie sind ja ganz gesund. Gesund! Ich! Die sich gar kein Leben ohne ihre Kunst vorstellen könnte. Ich! Die von ihrem 14. Jahre an nur von Erfolgen auf der Bühne, von einem Triumphzug durch die ganze Welt, von einer Zukunft als große und berühmte Sängerin geträumt hatte. Aber das ging so durch, 3 Jahre. Durch 3 volle Jahre. Auch von einem Gesangslehrer zum anderen bin ich in dieser Zeit gewandert. Ich dachte, es läge vielleicht an der Stimmbildung. Und da mir jeder sagte, der vorige habe mir die Stimme verdorben, so bedeutete jeder neue für mich eine neue Hoffnung. Aber vergeblich, alles war vergeblich. Erst mein 24. Arzt. Ich übertreibe vielleicht ein wenig, aber ich bleibe der Kürze halber bei der Zahl 24. Hat mich gerettet. Oder hat mir das Mittel zu meiner Rettung gegeben. Allerdings ist es mir seither schon manchmal so vorgekommen, als täte ich den 23 anderen auch Unrecht, denn sie haben es an Andeutungen nicht fehlen lassen. Aber dieser 24. war so deutlich, so göttlich grob, er hat es so einfach, so kurz ausgedrückt, dass es mir gleich das erste Mal nicht wie ein Scherz, wie eine Galanterie, wie eine Dummheit oder wie eine Impertinenz vorkam, sondern wie das einzige, schwere, aber auch sichere Mittel zu meiner Heilung. Mancher hatte schon gesagt, »Ach, mein Fräulein, Sie sind eben nervös, es wäre gut, wenn Sie heirateten.« Und andere drückten sich ungeheuer vorsichtig aus und sprachen von einer durchgreifenden Änderung der Lebensweise. und einige waren riesig verschmitzt und sagten, »Fräulein, waren Sie denn noch nie verliebt?« Und andere waren wieder frech und sagten, »Wissen Sie, was Sie brauchten?« und machten sehr glühende Augen, und das war mir so zuwider. Freilich ging es mir selbst zuweilen durch den Kopf, aber doch nur so, als wenn es gar nie ernst werden könnte. Und wenn ich daran denken wollte, dass ich dadurch meine schöne, wunderschöne Stimme wiederbekommen sollte, ich habe einfach lachen müssen. Aber ich fing an zu verzweifeln. Meine Stimme blieb, wie sie war. Ich ermattete nach 2 Tönen. Und die Kolleginnen, mit denen ich zu studieren begonnen, wurden alle fertig, gingen ins Engagement, feierten Triumphe. Ich führte ein unheimliches Leben. Es gab Zeiten, in denen ich von 3 oder 4 Ärzten zugleich behandelt wurde, von einem zum anderen lief wie im Traume, 3 Kuren zugleich über mich ergehen ließ. Ich verbrachte schauerliche Nächte. Ich träumte von den Erfolgen meiner Kolleginnen. Weißt du, was das bedeutet? Nach einer Nacht, in der ich 3 solche Träume gehabt, nach einem Vormittag, an dem ich bei 2 Gesangsprofessoren gewesen, nach einem Nachmittag, an dem mich 2 Ärzte behandelt, begab ich mich, es war 5 Uhr abends, zum 3., das heißt zum 24. Sein Name war mir schon oft genannt worden, durch einen Zufall hatte ich bisher versäumt, ihn zu Rate zu ziehen. Ich sagte schon, es war 5. Sein Wagen stand vor dem Haustor und wie ich hinaufkam, stand er, der Professor selbst, mit Hut und Rock im Vorzimmer zum Weggehen bereit. Er schrie mich beinahe an, »Was wollen Sie?« Und noch bevor ich antworten konnte, »Ich habe keine Zeit. Ich muss fort. Kommen Sie morgen.« Er war noch nicht alt, vielleicht 45, und seine Grobheit machte mir gar nicht bange. »Bitte, untersuchen Sie mich doch noch«, bat ich einfach. Er war beinahe starr, umso mehr, als ich ohne seine Antwort abzuwarten voran ins Zimmer ging. Er folgte mir. Ich durchschritt das Wartezimmer. Vor der Türe zum Operationszimmer blieb ich stehen. Er öffnete, ging mir voraus und jetzt erst nahm er den Hut ab, warf ihn auf einen Sessel, setzte sich selbst auf den Stuhl vor dem Schreibtisch und begann mich auszufragen, fast ohne mich anzusehen. Dann untersuchte er mich, spiegelte mir in den Hals, stellte einige Fragen an mich und schaute mich, nachdem ich ihm alles sehr ehrlich beantwortete, eine Weile mit einem ernsten, beinahe bösen Blick an. Dann stand er auf. »Ihnen fehlt nichts«, sagte er. »Adieu.« Ich erwiderte heftig, »Das haben alle gesagt, das ist nichts Neues.« Er, noch heftiger, »Ich bin ja nicht dazu da, um Ihnen was Neues zu sagen. Ich mit zusammengepressten Zähnen, meine Stimme will ich wieder haben. Ihre Stimme, ja, dafür gibt's kein Rezept, das man aufschreiben kann.« Ich, von einem Hoffnungsstrahl durchleuchtet, »Aber vielleicht sagen?« Er, indem er den Hut in die Hand nimmt, »Sagen, ja.« Ich in meiner Erregung, statt ihn zu bitten, schreie ihn an, wütend, fast weinend, »Also, was soll ich nehmen?« Darauf er, wütend, als wenn er mir was antun wollte, auf mich zu und schreit, »Einen Liebhaber!« Fritz, so wie dieser Mann musste man mir's sagen. Das war deutlich. Ich spürte ja wieder in dem Augenblick, da ich es hörte, dass mir dasselbe schon viele, möglicherweise alle gesagt hatten. Aber so beiläufig, so ohne wissenschaftlichen Ernst. Und die meisten mit so schlecht verhehltem Egoismus. Der aber sagte jene Worte in einem Ton, mit dem er auch hätte sagen können, Chinin oder Tiankali. Das erste Mal hatte ich einen ärztlichen Rat bekommen. Und noch während ich die Treppe hinunterstieg, war ich fest entschlossen, ihn zu befolgen. Und da ging ich zufällig vor dem Café Imperial vorbei. Sei aber nicht gar zu böse. Ich war schon eine Stunde spazieren gegangen, war vielen jungen und hübschen Männern begegnet und mancher hatte mich angesehen und mancher angelächelt. Du warst der Erste, dessen Lächeln ich erwiderte, nicht wahr? Sonst wärst du doch auch gar nicht so keck gewesen und mir nachgegangen. Und du bist auch nicht böse, dass ich dir nicht gleich alles gestanden? Ich war ja in den ersten Tagen nahe daran. Da überlegte ich aber, dass es dich zu sehr verstimmen könnte. und das hätte deiner Zärtlichkeit und auch mir natürlich geschadet. Und dann, dass ich dir es nur gestehe, es gab wirklich Momente, da ich fast vergaß, was du mir ursprünglich bedeuten solltest, und ich begann mich in dich zu verlieben, wie in einen Geliebten, den man nur zu seinem Vergnügen hat. Schau, Fritz, ich muss aufrichtig sein. Ich bin dir zu viel Dank schuldig. Du weißt, dass meine Stimme wunderschön geworden ist. Von Tag zu Tag konnte ich den Fortschritt merken. Mein Gesangslehrer war frappiert. Die Agenten, denen ich vorgesungen habe, waren entzückt. Und der Direktor vom Theater, Rode verschwieg die Namen, vor dem ich vor 8 Tagen Probe sang, hat mich sofort auf 3 Jahre mit steigender Gage für erste Partien engagiert. Fritz. Fritz, ich kann von meiner Kunst leben, wie es der Traum meiner Kinder- und Mädchenjahre war. Ich werde eine gefeierte Sängerin sein und du wirst das Bewusstsein haben, dass ich es in deinen Armen geworden bin. Wenn du mich wirklich so lieb gehabt hast, wie du mir es so oft gesagt, so muss dir das ein Trost dafür sein, dass du die Geliebte verloren. Und wer weiß, wie gern ich dich gehabt hätte, wenn ich nicht immer daran hätte denken müssen, dass du mir eigentlich verschrieben worden bist. Leb wohl, mein lieber Fritz. Glaube, dass, während ich diesen Lebenslauf niederschreibe, eine Träne über meine Wange fließt und denke in Güte eines Wesens, das dir so lange dankbar sein wird, als es atmet und singt. Hier folgt die Unterschrift, schloss Albert Rode und ließ den Brief auf die Marmorplatte des Tisches sinken. Die Freunde waren still. Und du glaubst, fragte endlich Hugo, dass er aus diesem Grunde? Albert Rode nickte. Gewiss. Ich stelle mir das auch sehr entsetzlich vor. Denk dir nur, glauben, dass man von einem jungen Mädchen angebetet wurde und erfahren, dass sie einen eingenommen hat. Er musste sich ja selber nach Empfang dieses Briefes widerwärtig und unheimlich vorkommen. Die ganze Zeit, die er mit ihr verbracht hatte, musste ihm ja als vergiftet erscheinen. Dass er sich erschossen hat wegen dieser herzlosen Person, das ist doch übertrieben und kaum zu begreifen, fanden die Freunde. Wenn man zu empfindsam ist, sagte Rode. Es ist sehr traurig. Und du willst uns den Namen dieser Dame nicht sagen? Nein, sie wird sehr berühmt werden dank unserem armen Fritz. Der andere schüttelte den Kopf. Und sein Name, fuhr Albert Rode fort, indem er den Brief zerknitterte und in die Tasche steckte, sein Name, so ungerecht ist der Ruhm, wird in keiner Musikgeschichte zu finden sein.